Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS1 mit dem Treffpunkt. Willkommen. Ich sage euch jetzt das Thema der Sendung und ich bin sicher, da spürt ihr gerade etwas. Es geht um Schmerz. Was passiert jetzt mit euch? Vielleicht erinnert ihr euch gerade an einen Schmerz, wenn es sticht, wenn es pocht, wenn es brennt oder wehtut. Schmerz gehört zu unserem Leben dazu. Wir alle haben Erfahrungen damit, aber gleich gern hat ihn niemand. Dabei macht der Schmerz eigentlich auch Sinn. Schmerz ist ein Wachhund. Er sagt uns, wenn etwas nicht gut ist im Körper. Schmerz kann sich aber auch verselbstständigen, kann chronisch werden und dann wird er zur Qual. Was ist denn eigentlich der Schmerz? Wieso tut es uns weh? Was passiert da in unserem Körper? Wo passiert es? Kann man den Schmerz ausschalten oder kann man ihn auch behandeln, heilen? So Fragen klären wir in dieser Stunde. Zuerst lernen wir eine Frau kennen, die mit dem Schmerz leben muss. Sie muss sich nicht besinnen, wenn sie das letzte Mal einen Tag ohne Schmerzen erlebt hat. Am Mikrofon Simon Hulliger. Guten Morgen. Der Treffpunkt zum Thema Schmerz auf dieser Seite. Der Schmerz, der kommt, plötzlich ist er da und meistens ist er plötzlich auch wieder weg. Aber eben nicht ging. Wie ist es, wenn der Schmerz bleibt, wenn man ständig und überall mit dem Schmerz muss leben? Ich begrüsse jetzt bei mir in der Sendung Margret Walker. Sie ist eine Schmerzpatientin, lebt seit Jahren eigentlich in einem Körper, der wehtut. Sie ist 60, hat früher eine Anästhesieabteilung geleitet. Guten Morgen, Frau Walker.
Guten Morgen.
Darf ich mal fragen, wie geht es nach jetzt?
Ja, mir geht es mir gut, danke.
Also keine Schmerzen?
Doch schon, aber im erträglichen Mass.
Wo tut es nach dem weh?
Rücken.
Wie hat alles angefangen bei euch, Frau Walker?
Ich hatte einen Taxiunfall in Ägypten. Und habe dort Wirbel gebrochen, Brustwirbel. Sie sind mit der Rega zurückgekommen und das ist operiert worden. Wir mussten zweimal operieren und dann hat es so Nervenverwachsungen gegeben. Und das war eigentlich der erste Hauptschmerz, den ich hatte.
Und wann war das?
Das war vor 19 Jahren.
Also das war der Hauptschmerz, den ihr sagt, und ja. Der ist einfach nicht weg?
Ja.
Also der ist dann eine Art chronisch geworden?
Ja.
Und dann ist es weitergegangen?
Dann habe ich dann noch länger eine Odyssee, den Doktor Eschbach, kennengelernt. Und er hat mir dann so einen, am Schluss einen Neurostimulator eingebaut. Also einen Schmerzstimulator, der jetzt den Schmerz eigentlich beherrscht.
Also das heisst, etwas, das Schmerzen stimuliert, das aber so nützen gegen Schmerzen?
Genau.
Wie geht denn das?
Es gibt so einen Stromimpuls, der dann einfach den Nervenschmerz, den Impuls in die Hirn kann.
Mit der Herr Eschbach auch noch hier bei uns im Studio, wo der sicher auf diese Therapieform auch noch wird zu reden kommen. Das war vor 19 Jahren gewesen, Frau Walker.
Ja.
Der hat gesagt, eben, das ist nach einer langen Odyssee. Heisst das auch, man hat nach dem gar nicht so ernst genommen, dass die Schmerzen immer hat?
Das denke ich nicht, aber man hat einfach zuerst mit Medikamenten probiert und mit Physiotherapie und muss man zuerst eben auch die richtigen Leute finden. Ich denke, das ist aber noch schwierig.
Also etwas Wichtiges nachher für die Behandlung.
Ja.
Hat es dir einen Moment gegeben, wo der wie hat realisiert, das bleibt jetzt, das hört vielleicht gar nie mehr auf?
Ja, das war recht einschneidend eigentlich. So nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, das kommt sicher nicht mehr gut.
Also habt ihr es gemerkt oder hat man euch das gesagt?
Nein, das merke ich mit der Zeit dann auch selber, denke ich.
Wo war das?
Ja, das ist nicht angenehm, nein. Also bei der Zeit war ich recht suizidal, aber ich habe eine gute Beziehung zu meinem Mann und dank dem und dem Freundeskreis haben wir das überwunden.
Wie sieht euer Alltag aus? Also wenn ihr sagt, es hat im Rücken angefangen, das war vor 19 Jahren gewesen, wenn ihr jetzt heute so im Alltag steht, sind da einfach immer Schmerzen da?
Ja, man ist doch eingeschränkt. Also ich kann auch nicht mehr alles machen, was ich früher gemacht habe. Und das ist dann zum Teil schon frustrierend.
Und habt ihr dann auch, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen Angst, rauszugehen? Also
nein,
so bisschen...
das nicht. Aber dass mit der Leistung eingeschränkt ist, das ist etwas, was nicht schön ist.
Und wie geht ihr mit dem um?
Ja, ich denke, man muss das akzeptieren und das Beste daraus machen.
Wie wichtig ist es, dass man vielleicht den Schmerz so annimmt und wie vielleicht der Kampf probiert aufzuhören, sondern an dich mal an den Punkt kommt und sagt, es ist jetzt so, der ist da, der gehört zu meinem Leben und probiert mit ihm zu leben und nicht gegen ihn?
Das ist sicher bis zu einem gewissen Grad. Kann man den akzeptieren mit dem Leben. Aber dann gibt es immer wieder Ereignisse, die das überschreiten. Und da kommt dann einfach noch mehr Schmerzen zu und das ist dann schwierig zu ertragen.
Gibt es Möglichkeiten, die euch helfen, eben schmerzfrei zu werden? Also habt ihr Medikamente, die euch unterstützen?
Ja. Also ich habe immer starke Schmerzmedikamente, ja.
Und da gibt es dann auch Momente, wo der Schmerz frei seid, sozusagen?
Nie ganz, aber so, dass es einfach im erträglichen Mass ist, wo man mit leben kann.
Also jetzt tut noch auch der Rücken weh?
Ja, sicher, ja.
Also immer, der Schmerz ist immer da?
Ja.
Ihr habt gesagt, ihr habt eine gute Beziehung, die euch gerettet hat, eigentlich. Also,
ja.
die euch geholfen hat. Ist aber auch schwierig für eine Beziehung, denke ich, oder? Wenn man selber so leidet und der Partner ihm ja nicht jetzt konkret kann helfen
kann. Doch, er kann natürlich viel helfen, indem er zu einem steht. Dass er einem viele Sachen abnimmt, die man selber nicht mehr machen kann. Und einfach rein durch Präsenz, dass man Halt hat.
Ihr habt gesagt, das war eine schwierige Zeit, in dem ihr das realisiert habt. Wie hat sich euer Leben jetzt geändert, ich meine, so auf einer anderen Ebene? Also habt ihr eine andere Betrachtungsweise jetzt vielleicht auf das Leben oder eine andere Einstellung auch?
Also ich geniesse jeden Tag als solches und denke nicht, in 10 Jahren kann ich denn das und das machen. Also man lernt viel mehr einfach auch den Augenblick zu geniessen.
Und das gelingt nicht?
Ja.
Da haben wir auch gesehen, Gartenarbeit ist etwas, was ihr gerne und gerne gemacht habt, wo jetzt nicht mehr geht. Und wo ihr auch so ein bisschen gelernt habt, halt auch mal einen Garten halt ein bisschen zu ziehen oder ein Gerät neu stehen, wo man es halt nicht wegnehmen kann. Ist das so ein bisschen wie eine Metapher für vielleicht auch sonst schon?
Dass ja, sicher. Mal, ja, man hat dann halt 5 Grad ziehen, ja.
Also nicht mehr so ganz perfektionistisch?
Nein, das muss man zurückstecken, denke ich. Ja.
Der hat eine Anästhesieabteilung geleitet.
Ja.
Hat also mit Leuten auch zu tun gehabt, die Schmerzen hatten, hat ihnen geholfen, den Schmerz quasi auszuschalten.
Ja.
Die Arbeit konnte er dann nicht mehr können ausführen.
Also ich hatte 50% geschafft, zuerst als Leitung, und ich dort dann relativ viel Büroarbeit gehabt. Und dann, als wir einen Chefarzt wechselt hatten, habe ich die Leitung abgegeben. Und habe dann nicht mehr können, in 8,5 Stunden am Stück im Operationssaal stehen. Und dann hat er reduziert und dann habe ich noch mit Zeiteln gar nicht mehr arbeiten.
Das ist sicher auch ein einschneidendes Ereignis.
Ja, sicher. Ich habe sehr gerne geschafft und den Beruf geliebt. Und wenn man das nicht mehr kann, dann ist das sehr einschneidend, ja.
Wie hat euch das Umfeld, ich meine jetzt nicht der Mann, sondern so ein bisschen das weitere Umfeld auf euch, auf die Schmerzen reagiert?
Ich denke, es ist für viele Leute nicht ganz nachvollziehbar, was das heisst, einen chronischen Schmerz zu haben. Aber sie haben mir Verständnis entgegengebracht und versucht zu helfen, was geht.
Wie verhält man sich denn richtig? Also was habt ihr denn geschätzt, wenn sich Leute wie haben verhalten?
Ich denke normal. Weil ich habe nichts dafür, dass ich Schmerzen habe. Also von dem her, wenn ich um Hilfe frage und sie helfen mir, dann ist das gut. Aber ich versuche immer das zu machen, was ich kann. Und dann ist einfach die Freundschaft schön.
Seid ihr manchmal schon hässig? Wütig auf den Schmerz?
Wütig, denke ich mir manchmal, ja.
Und dann? Macht ihr?
Ja, dann auch. Ich weiß nicht, wo man fertig wird, bis man nicht mehr wütig ist.
Und mal ein bisschen fluchen, vielleicht.
Ja, oder irgend so etwas, ja.
Es ist eindrücklich für mich, das so zu hören. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man so lange Schmerzen kann. Und wenn man euch so sieht, ich muss euch mal beschreiben, ihr seid eher klein, würde ich jetzt mal sagen, hat so einen kecken Ausdruck in den Augen, kurze Haare und tragt eine Brille. Also wenn man euch einfach so sieht, nicht irgendwie, der sieht nicht aus wie eine Frau, die leidend durchs Leben geht, überhaupt nicht. Also irgendwo durch habt ihr eine enorme Kraft in euch.
Ich denke, das braucht es, ja.
Und woher holt ihr die?
Ich weiss, ich bin vom Typ her wahrscheinlich so.
Eine starke Frau.
Ja.
Und ich hoffe, dass ihr die Stärke noch ganz lange behalten. Merci vielmals, dass ihr da seid. Frau Wackel bleibt noch bei uns in der Sendung. Wir haben es schon gehört, Ihr Arzt, der Herr Eschbach, ist ebenfalls bei uns. Wir nehmen uns natürlich Wunder, wie kann das sein, dass einem Körper so lange wehtut? Warum kann man da nichts dagegen machen? Was passiert, wenn ein Schmerz eben chronisch wird? Über das werden wir reden in wenigen Augenblicken am Treffpunkt auf der RSS.
You could read my mind, love. What a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free. As long as I'm a ghost, you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the park where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Seit Jahren lebt sie jeden Tag mit Schmerzen. Wir haben vorhin die eindrückliche Geschichte gehört von der Frau Walker hier im Treffpunkt auf der RSS. Und ich begrüsse jetzt ihren Arzt bei mir in der Sendung. Es ist der Schmerzanästhesist, der Herr Armin Eschbach. Guten Morgen,
Guten
Herr Eschbach.
Morgen.
Herr Eschbach, die Schmerzen von der Frau Walker, die sind Tag für Tag da. Es gibt den Akutschmerz, also man schlägt niemanden an, tut es ihm weh und dann, wenn es verheilt ist, ist er eigentlich wieder weg. Aber wieso gibt es denn einen Schmerz, der einfach immer da ist?
Also ganz genau genommen weiss das eigentlich kein Mensch. Es ist nun einfach einmal so, dass in gewissen Situationen, vor allem auch offenbar, wenn Nerven verletzt werden, Natur das Problem nicht von selber kann lösen. Und es passiert im Körper dann eine ganze Serie von eigenartigen Anpassungsmechanismen, so eine Art, wie zu einem Verstärker Phänomen kommt, dass auch eigentlich kleines Schmerzsignal, das beispielsweise jetzt am Rücken von der Frau Walker passiert, im Hirn nachher als sehr intensiver Schmerz wahrgenommen wird.
Also das heisst, im Hirn passiert der Fehler, gar nicht im Rücken?
Der Fehler, in Anführungsschlusszeichen, der passiert entlang dem ganzen Weg vom Nervensystem, also von dem Punkt an, wo der Nerv entsteht, am Rücken bis und mit zum Hirn, also der Nerv, Rückenmark, Hirn, ist alles mit betroffen bei dieser Fehlanpassung im Prinzip.
Also, dass die eben etwas Falsches signalisieren, etwas, was eigentlich gar nicht da ist?
Dass die spezielle Verbindungen schaffen, es gibt neue Verbindungen zwischen einzelnen Nerven, die einfach letztlich dann das Hirn mehr empfindet oder unverhältnismäßig mehr empfindet, als effektiv passiert im Rücken.
Und redet man denn von chronischem Schmerz? Oder wenn redet man von chronischem Schmerz?
Das ist sicher ein wichtiger Aspekt vom chronischen Schmerz, weil bei Patienten, wo der Mechanismus so nicht entsteht, ist es so, dass wenn man das ursprüngliche Problem kann beheben, beispielsweise wenn jetzt jemand Gelenksabnutzung hat in der Hüfte und 10, 15 Jahre lang auf dieser Hüfte rumhumpelt, ist es interessanterweise so, dass wenn dann der Chirurg das Hüftgelenk ersetzt, in aller Regel praktisch am nächsten Tag der langdauernde Schmerz auch weg ist. Also dort passieren die Mechanismen viel weniger als gerade eben typischerweise im Nervengewebe.
Und passieren sie dann bei allen auch gleich? Oder kann man wie sagen, dass es bei denen einen chronischen Schmerz daraus gibt und bei anderen nicht?
Das ist so. Und warum, also bei wem, wenn ein Schmerz chronisch wird, das weiss, wie gesagt, bis heute kein Mensch. Man weiss, es gibt langsam Hinweise in der Forschung, Anzeichen, dass gewisse Gene auch mitverantwortlich sind für die Anfälligkeit, das Problem zu entwickeln.
Was macht es denn so schwierig, eben, wenn ihr jetzt so sagt, am Anfang hat er angefangen mit dem Satz, es weiss eigentlich niemand so genau, was der chronische Schmerz ist. Was macht es denn so schwierig jetzt in der Forschung mit dem Schmerz?
Das sind verschiedene Faktoren. Punkt 1, ganz einfach, wenn wir alle wissen, Schmerz ist objektiv nicht wahrnehmbar und nicht messbar. Wir behelfen uns heute noch mit ganz einfachen Schmerzskalen, beispielsweise 0 bis 10, 0 kein Schmerz, 10, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und das ist ein sehr ungenaues Instrument. Man kann nicht mit einer Messlatte oder einem Kilomass den Schmerz messen. Und dann, weil eben das ganze Schmerzsystem hochkomplex ist, es gibt nicht ein Zentrum im Hirn, ein Pünktchen, wo man kann bei der Röntgenuntersuchung drauf zeigen und sagen, das ist das Schmerzzentrum, sondern es ist ein Netzwerk, eine sogenannte neuronale Netzwerkstruktur, die letztlich dazu führt, dass es zu einem Schmerzempfinden kommt. Und das macht es natürlich für die Forschung enorm schwierig.
Also das heisst, es sind sehr, sehr viele Teile vom Körper eigentlich betroffen oder involviert jetzt in die ganze Schmerzproblematik.
Das ist so. Und die Teile, die involviert sind, jetzt gerade noch zum Hirn, das sind Teile, die nicht nur beim Schmerz involviert sind, sondern bei allen anderen auch Empfindungen wie Depression, wie Freude, wie Aggression, Lust und so weiter, sind die genau gleichen Zentren, also quasi die gleichen Büros, wo das stattfindet. Und damit kann man auch gut erklären, dass Schmerz grosse Einwirkungen hat, natürlich auf andere Aspekte von der menschlichen Wahrnehmung und Befindlichkeit. Nicht?
Also auf Psyche?
Auf Psyche. Der Schmerz lässt sich auch per se gar nicht eigentlich von der Psyche abgrenzen. Das sind die gleichen Zentren, die dort aktiv sind.
Also das heisst, in eurer Arbeit ist so sehr wichtig, die Psyche des Menschen zu ergründen, also das Gespräch mit dem Patienten.
Das ist der Hauptbestandteil von meiner Arbeit, ist mehr eine Vorstellung zu machen, was im Patienten vorgeht, vor allem auch, wie gross der Leidensdruck ist. Die Leute kommen ja zu mir als Schmerzanästhesist im Hinblick auf gewisse Interventionen, Spritzen und so weiter. Und dort muss man natürlich schon können, bevor man überhaupt an solche Massnahmen denkt, sich eine Vorstellung machen, welche Komponenten spielen bei dem Leiden, bei dem Schmerzempfinden eine Rolle. Nicht? Wenn Sie jemanden haben, der noch Beziehungsprobleme hat und ein Berufsproblem und gewisse Konflikte, die nicht gelöst sind, dann können Sie mit einer einfachen Spritze können Sie natürlich das Problem nicht lösen, sondern Sie müssen den ganzen Mensch mit einbeziehen.
Das ist eine schwierige Aufgabe, kann ich mir vorstellen, eine sehr umfassende.
Sehr umfassende, die häufig nicht gelingt, weil es muss natürlich Chemie, also die Beziehung zwischen dem Doktor und dem Patienten muss gut sein, dass die Leute überhaupt die Informationen rausgeben, die wichtig sind, dass man sich einen guten Gesamteindruck machen kann.
Wenn man sich die Statistik anschaut, sind am häufigsten Rückenschmerzen, dann Kopfschmerzen und Schmerz in den Gelenken. Was habt ihr das Gefühl, gibt es tendenziell gegen mehr Schmerzpatienten, Patientinnen?
Ja, es sind vielleicht zwei Sachen, die man muss sagen. Rein von der Demografie her wird natürlich unsere Bevölkerung älter. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass sicher in den letzten 10, 15, 20 Jahren mit der Aufmerksamkeit, die Schmerzbehandlung in der Öffentlichkeit erfahren hat, auch viel mehr Leute sich melden aktiv und sagen, ich habe Schmerzen, ich habe gehört, man kann dafür etwas machen und das einfordern, zu Recht natürlich. Und durch das hat man den Eindruck, dass die Anzahl Schmerzpatienten immer zunehmen, weil es melden sich mehr und mehr Leute.
Und die Leute erhoffen sich natürlich nachher von euch, dass ihr ihnen helfen könnt und über die möglichen Formen von Therapie, wenn wir dann noch reden. Uns würde es jetzt wundern, mehr von Statistiken geredet, wie das bei euch Hörerinnen und Hörer ist. Wie viele von euch kennen das Phänomen vom ständigen Schmerz? Oder wem ist das fremd? Wir machen eine kleine Umfrage auf unserer Internetseite auf drs1.ch. Dort könnt ihr anklicken, ob ihr oft, selten oder praktisch nie Schmerzen habt. Geht auf drs1.ch und klickt dort an, wie es bei euch ist mit eurer Befindlichkeit. Außerdem könnt ihr unserem Experten hier im Studio, Herr Eschbach, Fragen stellen. Fragen zum Thema Schmerz. Entweder via Mail auf studio@drs1.ch oder ihr könnt auch anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222 Fragen an Armin Eschbach. Es können nicht alle Fragen beantwortet werden in der nächsten Stunde. Wir nehmen eure Fragen aber auf und eine Auswahl davon die wir beantworten. Natürlich vor allem Fragen, die nicht spezifisch sind, sondern die für alle einen Mehrwert bieten, den alle könnten betreffen. Also studio@drs1.ch oder 0848 440 222.
Peut-être 14 ans, t'avais encore la tête velue. T'avais des clôtures plein les dents la première fois que je t'ai vue. Tu jouais encore avec ta fronde, je jouais encore à la marelle. Quand on s'est promis mer et monde, et puis la lune et puis le miel. Tu as été mon premier homme et moi ta première pucelle. Et c'est sur la banquette arrière de la voiture de ton père que je priais Dieu pour qu'il me pardonne d'être déjà en train de faire ce qui pour moi ne pouvait être que de l'amour éternel. T'étais peut-être en train de jouir ou peut-être en train de muer quand tu m'as dit ça fait plaisir de savoir que l'on est le premier. Un peu jaloux, un peu conscient, qu'aimer toujours, ça dure longtemps. Surtout quand on a 14 ans et qu'on a toute la vie devant. T'avais le crâne dégarni quand je t'ai vu il y a quelques jours. T'es déménagé près d'ici, t'as des clôtures dans ta cour. Tu jouais encore comme un gamin à faire le tour de ta maison. À faire le tour de ton jardin. Sur un petit tracteur à gazon. T'avais peut-être 34 ans et encore une bonne dose de charme. T'avais la garde de tes enfants mais t'avais pas gardé ta femme. Moi j'étais plus ronde et plus blonde, sans aucun doute un peu moins belle. Je n'avais connu ni mer ni monde, ni la lune et ni le miel. J'étais là. C'était la tienne, on s'est aimé à toute vitesse. T'étais peut-être en train de jouir ou peut-être en train de pleurer quand tu m'as dit ça ferait plaisir savoir que je serais le
Linda Lemay la Lune et le Miel auf der Seis. Wenn einem etwas wehtut, dann muss man manchmal eine Operation über sich ergehen, für einen Schaden zu beheben. Jetzt kann aber die Operation selber einem natürlich schon eine grosse Schmerzen bereiten und darum logisch ist es wichtig, dass man dann in einer Narkose innen ist, in einer künstlichen Tiefschlafenart. Aber wie geht das eigentlich? Was passiert bei einer Narkose? Wir fragen einen Spezialist in wenigen Augenblicken.
It's only pain, it only hurts. I'm only down on the floor where I've been before. And I'll be here again, though it hurts to lose you. It's only
went so far, we flew so high. Now it's not easy to watch it die, to just let go. I'm only down on the floor where I've been before, and I'll be here again, though it hurts to lose you. It's only pain. Not my way to see the future in shades of gray. Though I still can't bring myself to say that you don't matter anymore. It's only it only hurts. I'm only down on the floor where I've been before, and I'll be here again, though it hurts to lose you. It's only pain.
Schwester, bitte das Skalpell. Wenn euer Arzt oder euer Ärztin den Satz sagt, dann wäre es gut, wenn ihr als Patient, Patientin das nicht mehr hören würdet, wenn ihr pfuset im Teufelsschlaf seid, in Narkose. Narkose, das ist ein Zustand, wo wir keinen Schmerz spüren, zumindest keinen Schmerz sollten spüren, wo wir den Schmerz ausschalten können. Nur, wie kommt es eigentlich so weit? Auf der ganzen Welt werden jedes Jahr rund 120 Millionen Narkoseeingriffe durchgeführt. Früher, also ganz früher, war das mit der brachialer Gewalt verbunden. Man hat dem Patienten Schläge auf den Kopf gegeben oder hat zum Beispiel ein Bein so lange abgebunden, bis der Nerv tot war. Heute ist das natürlich ganz anders. Heute ist das eine subtile und genaue Wissenschaft. Mein Kollege, der Domi Dettwiler, hat sich diese Wissenschaft zu Aarau erklären lassen. Er ist im Vorbereitungsraum vom Operationssaal vom Kantonsspital gegangen, also dorthin, wo die Patienten vor einer Operation narkotisiert werden. Er hat dort mit dem Chefarzt von der Anästhesiologie, mit dem Professor Christoph Kindler, geredet.
Ja, Herr Professor Kindler, ein alter Spruch heisst «Operation gelungen, Patient gestorben». Das heisst auch, könnte ja theoretisch sein, dass er an der Narkose gestorben ist, aber die Operation, die hat funktioniert. Realistisch ist das nicht.
Das ist zum Glück gar nicht realistisch. Ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht, woher der Spruch eigentlich kommt. Es ist heute so, dass die Anästhesie sehr sicher ist. Das ist vergleichbar mit der Flugindustrie. Das ist ungefähr gleich sicher, wie wenn Sie in die Ferien fliegen. Ich nehme an, das macht Ihnen auch keine Sorgen. Wir haben ungefähr einen Anästhesie-Zwischenfall, 1 auf 1 Million, also etwas sehr Seltenes, aber es ist nicht ganz null.
Das Gefühl, dass man eine Narkose bekommt, dass man sich quasi abmeldet oder abgemeldet wird, muss man in dem Sinn sagen, das haben die Leute nicht gern. Das ist der Kontrollverlust, ihr habt es angesprochen. Haben das Gefühl, ist das Einzige, wo die Angst manchmal vor einer Narkose ein Stück weit auch schürt? Oder steckt noch etwas anderes dahinter?
Also wir haben das selber auch untersucht, über 1000 Patienten. Es stecken verschiedene Sachen dahinter. Das eine ist eben das Aufgeben von der eigenen Kontrolle. Also es schnauft jemand für einen, es überwacht einen den Blutdruck. Man hat Angst, unklares Zeug zu sagen beim Aufwachen oder Einschlafen, dass man sich irgendwie Sachen erzählt, die man vielleicht nicht erzählen möchte, dass man einfach Angst vor dem Unbewussten hat. Oder? Aber ganz klar, ein anderer Faktor ist auch die Angst vor dem Aufwachen, vor schweren Schäden, vor Komplikationen. Das haben die Leute auch. Und der dritte Faktor ist die Angst vor dem Unwohlsein, vor dem postoperativen Erbrechen, Schmerzen, einfach das Ganze, was so eine Operation und so eine Krankheit mit sich bringt. Das sind eigentlich die drei Hauptfaktoren von der präoperativen Angst, die man hat können in die Studie herausfinden.
Es gibt natürlich, da kann man auch sagen, noch Bilder von Anästhesie, von Narkosemitteln oder Narkosesituationen von ganz von früher. Holzhammermethode, sage ich jetzt einmal. Das ist zwar ein Begriff, aber ganz so unrealistisch ist das gar nicht gewesen. Die Narkose gibt es ja noch nicht so lange. Vor 150 Jahren ist die Holzhammermethode tatsächlich noch eine Variante gewesen.
Das ist ja so. Die Anästhesie ist sicher ein junges Fachgebiet, hat sich in den letzten 40, 50 Jahren sehr stark und sehr schnell entwickelt. Es ist sicher eines der schnellst wachsenden und technisch fortschrittlichsten medizinischen Gebiete gewesen. Oder ist immer noch. Die erste Anästhesie ist, wie Sie gesagt haben, 1846 in Boston in den USA erfolgreich durchgeführt worden, damals mit Äther. Wir haben heute noch die inhalative Anästhetik gehabt, wobei wir nicht mehr Äther brauchen, sondern einfach modernere, weiterentwickelte Inhalationsanästhetika oder auch intravenös wirkende Anästhetika. Meistens haben wir dann allerdings Sachen gebraucht, wie eben Hanf oder Alkohol vor allem oder Nervenkompressionen, Kälteschock vor der wirklichen Ära von der Anästhesie, die 1846 angefangen hat.
Jetzt kann man sagen, dass man die Möglichkeit hat, sich schmerzunempfindlich zu machen, zu schlafen quasi. Das ist einer der grössten Sägen für die Menschheit, ein Stück weit.
Ja, das ist sicher so, dass die Erfindung von der Anästhesie damals weltweit zelebriert worden ist als Durchbruch und hat auch die Weiterentwicklung von der Chirurgie wesentlich begünstigt bzw. überhaupt erst ermöglicht, dass man können operieren, ohne dass der Patient sich bewegt und sich daran erinnert hat oder Schmerzen empfunden hat.
Und trotzdem, eigentlich wissen wir gar nicht, wie das wirklich genau funktioniert. Also wenn ich da überall schaue, der Patient, der schläft, der gehört uns nicht. Und trotzdem, jetzt mal plakativ gesagt, ihr wisst nicht genau, was in dem Patient vorgeht.
Das ist tatsächlich so. Das ist auch das, was mich jeden Tag fasziniert, dass alle Patienten einschlafen. Es gibt also nicht jemanden, der irgendwie resistent ist gegen Anästhesie. Sie wachen auch wieder auf, wie wir vorher gesagt haben. Aber was wirklich auf molekularer Rezeptorebene passiert, gibt es verschiedene Hypothesen, aber es ist bis jetzt nicht bewiesen. Ich bin auch nicht sicher, ob das jemals wird gelingen wird. Ob es mal eine Antwort auf die Frage gibt, wo wirkt die Narkose, bin ich mir nicht ganz sicher.
Also ein grosses Forschungsfeld ein Stück weit. Haben Sie das Gefühl, die das einmal das Rätsel knacken, da ist potenziell etwas drin, wo man in den Geschichtsbüchern einen Platz findet?
Also das wäre sicher schön, wenn man das herausfinden könnte. Ich bin überzeugt, dass das eine sehr hohe Anerkennung würde geben in dem wissenschaftlichen Kreis. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn das schlüssig wird, nachgewiesen werden, dass das durchaus in Betracht gezogen wird, für eine Verleihung von einem Nobelpreis sogar. Weil das ist für mich eines der letzten oder der grossen Mysterien in der Medizin, dass man nicht weiss, wo die Bewusstlosigkeit hergeführt wird durch die Anästhetik.
Ich mag mich selber an die Anfänge, muss ich sagen, von meiner Mandeloperation vor etwa 40 Jahren erinnern. Sehr ein unangenehmes Gefühl. Mit was werden heute Leute in so eine Narkose versetzt? Das ist nicht mehr ein Äther.
Das ist nicht mehr ein Äther, das braucht man gar nicht mehr. Ich selber hatte auch noch eine Ätheranästhesie für den Blinddarm, mag mich auch noch erinnern. Das war Anfang 60er Jahre noch gang und gäbe mit so einer Tropfmaske. Das ist eine sehr unangenehme Erinnerung. Heute machen wir das ganz anders. Die meisten Leute schlafen die über intravenöses Anästhetikum. Also man macht ihnen eine Infusion, wie sie auch hier sehen, und spritzt dort ein Schlafmittel rein.
Normaler Schlaf und eine Narkose, wie weit sind die vergleichbar? Ist das genau das Gleiche? Oder kann man da gewisse Unterschiede machen? Quasi künstlicher Schlaf und richtiger Schlaf. Mindestens der richtige Schlaf ist ja sehr angenehm.
Ja, das ist eine grosse Frage, weil man eben nicht weiss, erstens in einem groben, grossen Bild, wo die Bewusstlosigkeit im Hirn lokalisiert ist oder wo das Bewusstsein lokalisiert ist, weiss man auch nicht ganz genau. Der Unterschied ist natürlich eindeutig so, dass wenn Sie einen natürlichen Schlaf haben, und jemand würde eine Operation noch innen durchführen, würde sich daran erinnern und würde da bewegen. Und das ist ja bei einer Narkose nicht der Fall.
Professor Kindler, ihr schickt quasi jeden Tag Leute ins Reich der Träume. Ihr selber, ihr hättet jetzt keine Angst und keine Bedenken, wenn ihr gegebenenfalls auch müsstet eine Narkose haben. Ihr würdet euch einen Kollegen, nehme ich jetzt mal an, gern und ruhig hergeben.
Das ist eine gute Frage. Also ich versuche natürlich, unser Team so aufzubauen, dass man sich sehr gut und gerne und voll Vertrauen wird hergeben. Das würde ich natürlich auch machen. Nichtsdestotrotz bleibt auch bei mir ein gewisser Respekt vor dem Kontrollverlust. Ich muss Ihnen sagen, es kommt auch sehr darauf an, was für eine Operation ist. Also ich hätte viel mehr Bedenken vom chirurgischen Outcome, wenn es eine grosse Operation ist, ob das jetzt eine Tumoroperation ist oder ein Knochen, der nicht gut muss sein. Weil ich als wissen, dass eine Narkose bei einem gesunden Mensch eigentlich solche Probleme noch vorbeigehen. Aber ein gewisser Respekt bleibt selbstverständlich. Es ist nicht etwas, wo man sich freiwillig aussucht. Das ist schon so.
Der Christoph Kindler ist das gewesen, Chefarzt von der Anästhesiologie vom Kantonsspital Aarau. Narkose also ein Segen für die Menschheit und etwas, das ihm in dem Moment Schmerz unempfindlich macht. Aber eben nur gerade dann, im Moment vom Tiefschlaf. Was ist aber, wenn der Schmerz jeden Tag da ist? Was gibt es da für mögliche Therapieformen? Über das reden wir mit unserem Experten, gerade nach dem Barry White.
One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. All night long. Ooh, ooh, ooh,
der Treffpunkt auf DRS1. Der Treffpunkt tut nicht weh, aber er dreht sich um das Wehtun, um einen Schmerz. Es gibt Menschen, die stehen jeden Tag auf und es tut nicht etwas weh. Sie haben so starke Schmerzen, dass sie ohne Medikamente den Alltag nicht bewältigen könnten. Wie kann man Menschen helfen, die ständig Schmerzen haben, die unter chronischem Schmerz leiden? Wir haben bei unserer Sendung schon Frau Walker gehört, die sagt, sie möge sich nicht besinnen an einen Tag, wo sie keine Schmerzen hatte. Frau Walker, der hat mehrere Ärzte kontaktiert wegen euren Beschwerden mit dem Rücken, vom Rücken aus. Ihr seid nachher im 2003 zu Herrn Eschbach gegangen, unserem Experten, den wir heute in der Sendung haben. Mit was für einer Erwartungshaltung seid ihr dort hergegangen?
Ich habe gehört, dass es heute Methoden gibt, wo man von da sie her angehen kann. Und haben mir von dort einfach eine Schmerzlinderung erhofft.
Also gar keine Heilung eigentlich?
Nein, das denke ich, kann man nicht erwarten.
Wie ist das, Herr Eschbach, wo Frau Walker ist gekommen? Was hat ihr denn gedacht? Hat ihr gedacht, da kann man etwas machen? Oder ist es schnell klar gewesen, welchen Weg das man gehen will?
Es war wie bei vielen anderen Patienten. Auch in der Schmerztherapie ist der Anfang von jeder Behandlung ist natürlich eine möglichst genaue Diagnose. Die Ursache bei der Frau Walker, der Ort, wo das Problem stattfindet, ist relativ gut umschrieben, im Gegensatz zu vielen anderen Patienten. Und sie hat schon sehr viele Therapieformen gehabt, wo sie gekommen ist. Und darum ist sie eigentlich jetzt in ihrer Situation dann relativ schnell in Richtung invasive Therapieformen gegangen, also Spritzen und Katheter, vielleicht noch andere Medikamente, weil eben sehr viel anders schon abgedeckt worden ist in diesen rund 12 Jahren, wo das Problem schon bestanden hat, wo sie gekommen ist.
Dann wir vielleicht die anderen Möglichkeiten, Therapieformen auch noch anschauen. Also, wir werden dann schon noch darauf reden kommen, wegen dem Implantat, das sie hat. Was ist denn so das Gängigste, was man macht? Also, was sind mögliche Therapieformen?
Also, da muss man natürlich sagen, von was also man ausgeht. Also wir haben jetzt vorher den Nervenschmerz gehört, das kann aber auch ein entzündlicher Schmerz sein oder ein Muskelschmerz sein. Und da unterscheiden sich natürlich Therapieformen deutlich. Grundsätzlich versucht man immer zuerst eine Basistherapie, also einfache, zum Teil auch alte Methoden, Kälte, Wärme, nicht Wickel, dann einfache Medikamente, die wenig toxisch sind, die gut verträglich sind. Aktivierende Therapieformen. Ganz wichtig im Patienten von Anfang an versuchen, einen geregelten Tagesablauf, den Patienten zuhalten, geregelten Tagesablauf zu entwickeln. Körper, also eben Trainingstherapieformen. Und das ist alles eigentlich die sogenannte Stufe 1, also die konservative Therapie. Und alles andere, was dann aggressiver ist, was gestochen wird und so weiter, das kommt erst in zweiter Linie.
Wie wichtig ist die Bewegung? Also, dass sich die Patienten trotz dem Schmerz auch noch häufig bewegen?
Bewegung ist natürlich eminent wichtig. Der Mensch ist ja ein Wesen, das sich bewegt und muss bewegen. Das Problem ist natürlich häufig bei den Schmerzpatienten, dass eben gerade Bewegung wehtut. Und dort muss man, da sind wir dann gefordert, dass wir den Schmerzpegel so runterbringen, dass der Patient im Alltag kann sich genügend bewegen für die Funktionen im Alltag und andererseits auch noch vielleicht ein bisschen in Richtung von einem Trainingseffekt.
Der Exekutor eben, manchmal kann man auch invasiv arbeiten, also eingreifen, vielleicht auch chirurgisch. Schmerz, man es angetan kann, findet im Hirn statt, kann man das einfach rausschneiden, dass der Bereich, wo der Schmerz wird stattfinden.
Ja, also nicht, in aller Regel hat man ja, bevor der Schmerz ins Hirn geht, hat man eine fassbare Diagnose. Also wenn ein Finger gebrochen ist oder wenn es eine Entzündung hat, probiert man natürlich schon schwergewichtig dort anzusetzen. Sei das mit örtlichen Mitteln oder mit Tabletten, die geschluckt werden oder Schmerzpflaster oder physiotherapeutische Behandlungen oder komplementärmedizinische Therapieformen. Und die Medikamente, die zum Einsatz kommen, die wirken dann zum Teil auch schon im Hirn. Weil gerade die Medikamente, die eingesetzt werden gegen Nervenschmerz, die wirken ja entlang im Nervenkabel und von denen hat es natürlich im Hirn einen ganzen Haufen. Ein Schmerz rausschneiden, das ist ein Konzept, wo sehr schwierig ist, gerade bei Nervenschmerzen, weil das Hirn neigt dazu, wenn man etwas rausschneidet, also wenn man eine Gegend gefühllos macht, das zu ergänzen. Und das kann dann per se wieder Schmerzen verursachen, sogenannte Deafferenzierungsschmerz, die enorm schwierig ist zu behandeln.
Also das heisst, auch das ist nicht die Lösung, ist nicht das Gelbe vom Ei?
Das ist in seltensten Fällen, am Ende der Fahnenstange vielleicht einmal ein Lösungsansatz.
man spürt sich ein bisschen raus, eben die Therapie bei Schmerzen ist sehr vielschichtig und natürlich auch sehr abhängig vom jeweiligen Patienten, sehr individuell muss es auf den Patienten abgestimmt werden. Der Schmerzstimulator von der Frau Walker, wo wir jetzt schon darüber gehört haben, den werden wir noch reden. Wir machen das noch in der nächsten Stunde, das eben auch eine Form von Therapie. Schmerzempfinden ist natürlich abhängig von der Verletzung, die man hat, ist aber auch kulturell bedingt, zumindest der Umgang mit dem Schmerz. Je nachdem, wo wir aufwachsen, gehen wir anders mit dem Schmerz um. Der Umgang mit dem Schmerz in den unterschiedlichen Kulturen, das ist auch ein Thema in der nächsten Stunde.
Ich werde das Gefühl nicht los. Es hält in meiner Seele hoch. Schlägt sich in mich bedenkenlos. Doch ich werd das Gefühl für ihn nicht los. Oh, ich werd das Gefühl nicht los. Es hält in meiner Seele auf, macht sich wichtig, schmeichelt mir schamlos. Ich werd das Gefühl. Voller Leben und Empfindsamkeit. Ein unter der Dusche Sänger. Längstes Versteck spielen's leid. Oh, oh, der Lebensraum wird enger. Gelegenheit macht Liebe und Leid. Oh, ich werd das Gefühl nicht los. Es hält in meiner Seele hoch. Schlägt sich in mich bedenkenlos. Doch ich werd das Gefühl für ihn nicht los. Oh, ich werd das Gefühl nicht los. Es hält in meiner Seele hoch, macht sich wichtig, schmeichelt mir schamlos, doch ich werd das Gefühl nicht los.
Willkommen zu der zweiten Stunde Treffpunkt auf DRS1. Wir reden heute über Schmerz oder darüber, wie man damit umgeht.
Heile, heile, sagen, Kätzli auf den Stegen, das Mäusli auf dem Dach, macht das Dämmli wieder lacht.
Bei den kleinen Wehwehli, den kleinen Bobo, längt es manchmal, wenn man ein Liedli singt und alles ist wieder gut. Bei den grossen WW hingegen wäre nur singen der rein Hohn. Wie aber, wenn aber, ist ein Schmerz gross? Beziehungsweise wie äussern sich Leute, die starken Schmerz haben? Habt ihr gewusst, dass ihr, wenn ihr jetzt auf den Philippinen wäret aufgewachsen, den Schmerz ganz anders würdet ausdrücken, als wenn ihr hier in der Schweiz seid gross geworden? Der Umgang, der Ausdruck vom Schmerz, der hängt von der Kultur ab. Das sagt ein Medizinhistoriker und mit ihm reden wir in wenigen Augenblicken hier im Treffpunkt auf DRS1. Am Mikrofon Simon Hulliger.
de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando en mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando en mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
Was macht ihr, wenn euch etwas wehtut? Ich weiss, dass ihr nicht das Gleiche macht, wie wenn ihr zum Beispiel in China würdet leben. Der Umgang, der Ausdruck vom Schmerz ist abhängig von der Kultur, wo wir drinnen leben. Das sagt der Medizinhistoriker, der Norbert Kohnen von der Universität Düsseldorf. Guten Morgen, Herr Kohnen.
Ja, guten Morgen.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel geben? Wer geht wie um mit dem Schmerz?
Ja, meine Beobachtungen haben vor 20 Jahren auf den Philippinen angefangen und damals habe ich zum ersten Mal gesehen, dass die Filipinos auf dem traditionellen Wege, also auf dem Land, Blindheit, Taubheit und Geistesschwäche für sehr schmerzhaft hielten. Das habe ich damals vor 15 Jahren veröffentlicht und habe gesagt, die haben ein erweitertes Schmerzempfinden. Die erleben emotionale Faktoren stärker als wir es tun. Und wir können es nachvollziehen, wenn man sagt, Blindheit ist schmerzlich. Im Deutschen kann man diesen emotionalen Faktor des Schmerzens sogar sprachlich fassen, was aber keiner macht im Umgangssprachtum. Dann war aber interessant, inzwischen haben wir 1800 Leute weltweit befragt, in 24 verschiedenen Kulturen mit meinen Doktoranden. Und hier berichte ich Ihnen gerne mal, wie die Einzelnen nun die Schmerzen bewältigen. Es geht also jetzt um Schmerzbewältigungsstrategien. Die Filipinos haben eine fatalistische Schmerzbewältigungsstrategie. Das heißt, sie sagen, Gott hat's gegeben, Gott wird's nehmen, ich kann gar nichts machen. Natürlich haben die auch ihre Schmerzmittel, man hat auch sein Aspirin irgendwo liegen, aber man ist überzeugt, selber gar keinen großen Einfluss nehmen zu können. Was nebenbei ganz positiv ist, wenn sie sich nämlich zurücklegen und gar nichts tun, dann setzen sie sich selber nicht unter Stress. Wir Europäer sagen, wenn unser Kind erkrankt und Schmerzen haben, jetzt brauchen wir die beste Medizin, den größten Fachmann für diese Sache. Was ist die größte Klinik? Wälzen gelbe Seiten, wenigstens in Deutschland, wo dann diese Kliniken drinstehen, und suchen und setzen uns selber unter Stress. Das Positive an dieser philippinischen Methode ist, dass sie sich zurücklehnen können und abwarten. Die Iren haben eine willentlich und sozial bestimmte Schmerzbewältigungsstrategie. Das heißt, wenn einer Schmerzen hat, zieht er sich in ein Zimmer zurück und macht die Tür hinter sich zu. Nebenbei, so war meine Mutter, die hatte auch so eine Strategie. Auch wir haben natürlich diese Strategien sind nicht auf einzelne Völker beschränkt, sondern das sind Arten und Weisen, mit Schmerz umzugehen.
Also ich möchte schnell wiederholen. Also die Iren, die ziehen sich zurück, die gehen in ein Zimmer und die wollen niemanden teilhaben lassen an ihrem Schmerz. Die Nordeuropäer, die gehen sofort zum Arzt, möglichst zum Besten. Und die Filipinos, die nehmen das sehr fatalistisch, die stehen das durch, ohne sich groß zu wehren dagegen.
Ja.
Was ist mit den Südeuropäern? Sind die anders?
Ja, noch eben die Iren, weswegen machen die das? Naja, weil sie überzeugt sind, Gott sendet die Krankheiten auch als Bestrafung, wenn was falsch gelaufen ist im Leben. Und dann haben sie nicht nur den körperlichen Schmerz. Wenn der Nachbar nur noch mitbekommt, dass sie auch noch gestraft sind durch Gott, hätten sie auch noch einen sozialen Schaden. Und deswegen zieht man sich zurück. Ja, Italiener ist am typischsten, oder die Türken, die dann laut jammern und schreien, Mamma mia, Dolores, und ihre Familie mit zum Arzt schleppen, weil sie eine familiäre Schmerzbewältigungsstrategie haben. Und das heißt, sie sind überzeugt, nur mit Hilfe der Familie die Schmerzen und die Krankheiten bewältigen zu können. Und das heißt, wenn man irgendein Problem im Leben hat, wendet man sich an die Familie. Aber nur der sich laut äußert, wenn sie nichts sagen, kann die Familie ja gar nicht mitbekommen, dass sie Schmerzen haben. Deswegen ist man angehalten, und so lernen die das, so gelernt und so ausgedrückt, dann eben auch ihre Schmerzen so zu zeigen.
Also sehr unterschiedlich, wie man die Schmerzen äußert und auch welche Reaktionen man von seiner Umwelt erwartet. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Kohnen. Wie gehen Sie eigentlich mit Schmerzen um? Was machen Sie?
Also, ich mache das so, wie meine Mutter es gemacht hat. Ich ziehe mich zurück. Aber als meine Frau zum ersten Mal erkrankte, habe ich gedacht, was für dich gut ist, ist auch für sie gut. Tür zugemacht, nicht dran gerührt. Ich sage Ihnen, vollkommen daneben gegriffen. Heutzutage weiß ich, dass sie eine familiäre Schmerzbewältigung hat und man ans Bett kommen muss und sagen, hier ist noch ein Tee, darf ich dir das Kissen nochmal aufschütteln, was kann ich noch für dich tun?
Also das zeigt ja auch, dass es eben nicht so generell ist. Also nicht alle Iren sind so, nicht alle Deutschen sind so. Nicht mal Sie und Ihre Frau sind gleich. Aber es gibt so Tendenzen, wenn ich das richtig verstehe.
Richtig.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Informationen, Herr Kohnen. Wünsche Ihnen alles Gute.
Wir haben noch
schönen Tag. Ich muss leider abbrechen. Wir haben ein kleines Zeitproblem, sonst bekomme ich Schmerzen. Ich danke Ihnen. Wiederhören, Herr Kohnen. Wir haben nämlich noch einen Haufen Gäste hier im Treffpunkt auf der RSS. Unter anderem, wenn wir mal die Frage nachgehen, wieso tut es eigentlich an einem Mann nicht weh, wenn er über Scherbe läuft? Wir haben einen Fakir bei uns in der Sendung. Er macht ein Experiment für uns, gerade nach Carrie Noble und Emily.
leave it with me.
Das, was man da gehört, das sind Scherben. Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Und im Studio liegen jetzt, liegt ein Haufen Scherben, ein Teppich. Da drauf sind zerschlagene Flaschen, zerschlagene Gläser. Und nebendran steht der Mann in blutigen Füßen. Ich denke daran, auf was es da rausläuft im Treffpunkt auf DRS1. Ich begrüße ganz herzlich den Tommy Witzmer. Guten Morgen, Herr Witzmer.
Guten Morgen.
Herr Witzmer hat mal Wirtschaft studiert, ist heute ein Gaukler, er speit Feuer, er zaubert, er ist ein Schlangenmensch und eben auch Fakir. Und er hat uns da etwas mitgebracht. Ein Haufen Scherbe. Ich würde vorschlagen, Herr Witzmer, dass es für euch recht ist, machen wir doch gerade mal das Experiment.
Gern.
Dann laufen wir drüber.
Genau, das ist die Einleitung von der Nummer eigentlich im Programm, das Drüberlaufen. Also.
Er streckt die Arme aus.
Um konzentrieren.
Und die Füße bohren sich richtig, also er tut sich noch drehen auf diesem Haufen oben. Und man hört, wie die Scherbe verdrückt. Ich noch mal das Mikrofon herhalten. Ja, ich kann fast nicht schauen. Es sind wirklich blutige Füße. Herr Wittmann darf jetzt nicht die Fußsohlen anschauen.
Ja, gern. Sie sind unverletzt und haben keinen halben Zentimeter Hornhaut getroffen. Ganz normal.
Hat es denn weh da?
Eigentlich nicht, nein. Als Fakir tut es nicht weh.
Warum tut es euch denn nicht weh?
Da sind drei Gründe dahinter. Der erste ist natürlich, das ist angewandte Physik. Also da sind nicht zwei Scherben, die würden weh tun. Viele Scherben tun viel weniger weh. Beim Nagelbrett nebenzu ist es genau gleich. Ein Nagel tut sehr weh, das ist klar, wenn man draufsteht. Aber so viele Nägel verteilen den Druck. Das zweite ist, ich mache das nicht seit gestern, sondern schon 22 Jahre und habe mich sehr daran gewöhnt, dass mein Körper kann auch mit Feuer ganz anders umgehen, als wenn man das das erste Mal macht. Und das dritte ist, wenn ich Schmerz empfinde, was es schon gibt, immer wieder, auch während der Show, dann gehe ich mit dem Schmerz nachher anders um. Also meine Alarmanlage meldet mir das im Kopf vor und statt dann zu jammern oder irgendwie mich dem Schmerz hinzugeben, habe ich einfach gelernt, den zu handeln und zu ignorieren, weil ich weiss so, dass nachher alles wieder gut kommt und dass der Alarm quasi ein Alarm ist, wo ich nichts damit anfangen muss.
Und das klingt noch immer?
Ja, das klingt sogar weiter als für die Show. Also im täglichen Leben kann ich das auch brauchen. Ich habe einen sehr schweren Unfall gehabt bei meinem Artist sein. Ich bin von der Stelze gefallen und habe viermal den Rücken gebrochen, den dritten, vierten, fünften, den sechsten Wirbel. Und im zweiten Unfall die Hüfte, vorne und hinten, auch mit der Stelze. Und habe dort das können anwenden. Also ich habe den Schmerz, und der war sehr gross gewesen, rein mental können handeln. Und das geht sogar bis zum Zahnarzt, wo ich auf Spritzen verzichte, weil ich einfach mit dem Schmerz anders umgehe.
Ich möchte Herr Eschbach fragen, unser Schmerzanästhesist, der mit Schmerzpatienten arbeitet. Er sagt, er könne das emotional handeln. Könnt ihr das erklären?
Also ganz genau erklären kann man es nicht, aber man weiss, dass all die Impulse, die im Hirn eintreffen, die Schmerz leiten, unterwegs auf einen gewissen Schmerzfilter treffen, schon im Rückenmark, natürlich auch im Hirn. Und es gibt Leute, die mit Mentaltechniken, tibetanische Mönche und andere Leute, die Selbsthypnose machen, mit Schmerz sehr gut können umgehen und dort zum Teil eigentlich als Erfahrung eliminieren.
Das Nagelbrett, Herr Witzmer, wollt ihr auch noch schnell drauf liegen?
Gerne, da gehört mir nicht so viel wie bei der Schärfe. Wenn ich die Leute einmal frage, vor was sie mehr Respekt haben, sagen alle Scherbe. Aber was man wirklich spürt jetzt, ist das Nagelbrett. Das ist also eine bessere Fußmassage. Moment.
Also jetzt steht er mit den blutigen Füßen auf die, was sind das, hunderte von spitzigen Nägelringen. Sie sind wirklich spitzig. Oh, und wie fühlt er sich jetzt?
eigentlich gut. Es ist nicht so, dass ich das brauche. Ich bin kein Masochist, aber es tut nicht in dem Sinn weh. Die Steigerung von dieser Nummer allerdings schon. Dann liege ich in die Scherbe und das Nagelbrett kommt mit den Nägeln gegen unten auf den Bauch und dann tue ich zwei Personen aus dem Publikum auf mich laden. Und dort ist dann mehr ein Problem vom Gewicht, weil da kommt relativ viel Gewicht. Allein die Nägel hier sind ein paar Kilo und dort kann ich das Gewicht handeln, aber dort arbeite ich mit Schnaufen. Also, da habe ich so eine Technik, dass ich den Körper, den Bauch und den Brustkorb sehr straff kann spannen, sodass mich da nicht zusammendrückt.
Kommt jetzt wieder oben ab, ich kann das fast nicht anschauen. Und innen liegen und auf euch aufstehen, das tue ich jetzt nicht. Tue ich das ersparen. Ich nur noch schnell den Herrn Eschbach fragen, Schmerzanästhesist. Wir haben ja eine Schmerzpatientin da. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt das gehört, er sagt, er könnte das emotional handeln. Das ist natürlich für Leute, die so starke Schmerzen haben, nicht möglich.
Was ich beobachte bei mir in der Praxis, und ich habe immer wieder Leute, die schon lange Yoga machen, beispielsweise, oder autogenes Training, ist, dass vor allem in der Phase, wo es Schmerzspitzen gibt, dann das einfach nicht mehr reicht. Das ist das eine. Und das andere, wenn man das Problem schon hat, sagen wir jetzt mal chronische Rückenschmerzen und Technik noch nicht beherrscht, das ist jetzt das, was der Herr Wittmer vorher gesagt hat, dass er das schon jahrelang macht, in dieser Situation dann das in so einem Ausmaß lehren, dass man mit dem die Schmerzen effektiv behandeln kann, das ist natürlich viel schwieriger, als wenn man Technik schon mitbringt, zu dem Zeitpunkt, wo die Schmerzen anfangen.
Herr Wittmer, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie da bei uns in der Sendung waren. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel schmerzfreie Auftritte.
Ich Ihnen auch. Toi, toi, toi. Merci vielmals.
Herr Wittmer ist es, Tommy Wittmer, Gaukler. Und dir hat uns ganz viele Fragen geschickt, geschrieben und auch telefoniert. Fragen an Herrn Eschbach. Auf die Fragen wollen wir eingehen. Hier im Treffpunkt auf dieser Seite.
Every night I'm lying in bed, holding you close in my dreams, thinking about all the things that we said, I'm coming apart at the seams. We try to talk it over, but the words come. Keep talking wine, left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart I give you the best of my we'll be right back.
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café. J'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin. Il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Ba 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 ba. J'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées. Sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Jamais plus, je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba.
Der Seis mit dem Treffpunkt heute zum Thema Schmerz. Und ihr könnt uns eure Fragen zu diesem Thema schicken via Mail oder durchgeben via Telefon. Es sind ganz viele Fragen zusammengekommen. Wir können an dieser Stelle nicht alle beantworten. Wir haben aber das nur mal als Hinweis auf dem Internet noch eine Linksammlung zusammengestellt mit den Links, die wichtig könnten sein, wenn ihr an Schmerzen leidet. Geht doch auf drseis.ch. Der Schmerzanästhesist ist bei uns der Armin Eschbach. Herr Eschbach, ich habe hier einen Fragenkatalog vor mir. Ich fange jetzt mal an mit der Frage von der Frau, vom Herr Silvio Oribile von Zürich. Er sagt, dass er seit dem Tod von seiner Frau vor 5 Jahren eine Gesichtsrose habe. Das sei sehr schmerzhaft, ob man da etwas dagegen machen
könnte. Ich bin natürlich nicht ganz sicher, ob das chronische Schmerzen sind bei einer abgelaufenen Gürtelrose. Es tönt ein bisschen nach dem. Das ist ein Zustand, den man im Allgemeinen behandelt mit Medikamenten. Was aber auch wichtig ist, wenn man örtlich, es gibt Salbine, also anästhetisch wirksame Salbine, die können helfen, wenn man die aufträgt, 2-3 Mal am Tag. Was manchmal auch noch hilft, ist, wenn man die Wundränder oder den Schmerzbereichsränder unterspritzt mit örtlichen Betäubungsmitteln und ein bisschen Cortison. Das hilft manchmal auch noch erstaunlich gut. Also eben einerseits müsste die Diagnose natürlich klar sein oder man klar wissen und andererseits gibt es da schon Behandlungsansätze.
Dann hat uns Elisabeth Harter von Wart ein Mail geschrieben. Auch sie leidet schon seit langem an Schmerzen. Angefangen hat sie im Rücken. Mittlerweile hat sie trotz Medikament jeden Tag eigentlich weh. Schmerzen, die in den Nacken ausstrahlen und so weiter. Und ihre Frage ist, würde es etwas bringen, wenn sie in eine Schmerzklinik ging? Es gibt ja Schmerzkliniken, die das Thema sehr ganzheitlich probieren anzuschauen.
Ja, ich glaube, es ist das, was ich vorher gesagt habe, man muss am Anfang von jeder Behandlung oder von jedem Behandlungskonzept muss man versuchen, eine einigermaßen umschriebene Diagnose zu haben. Je nach Diagnose
ist es im Allgemeinen so, dass man die meisten Sachen lieber ambulant behandeln, durchaus mit mehreren Disziplinen involviert, weil die komplexen Schmerzprobleme kann heutzutage nicht einen allein kompetent lösen. Das ist schlicht unmöglich. Da ist so viel Wissen und Unwissen vorhanden. Es kann in seltenen Fällen, wenn man eine klare Vorstellung hat, was man in einer Schmerzklinik machen kann und allenfalls lehren und mit heimnehmen nachher, auch jetzt gerade Mentaltechniken oder Ähnliches Sinn machen, dass man an so einen Ort hingeht.
Dann etwas ganz anderes von Stefan Mauser, der uns geschrieben hat, Manser, aus dem Kanton Aargau. Er hat auch täglich Schmerzen, man sieht es ihm aber nicht an. Und er wird wegen dem häufig auch als Simulant bezeichnet. Ich würde vielleicht auch noch Frau Walke fragen, die auch mit Schmerzen muss leben. Kennt ihr das Phänomen? Ist es euch auch passiert, dass man euch gar nicht ernst nimmt und sagt, ach, jetzt nehmt euch doch mal ein bisschen zusammen?
Nein, das ist mir persönlich nicht passiert.
Aber das ist ein Phänomen, das Schmerzpatienten kennen.
Ich habe es gehört, ja.
Wie beurteilt ihr das, Herr Eschbach? Was kann man da dagegen machen?
Es ist wie bei allem. Es gibt ein gewisses Spektrum, wie Menschen auftreten mit einem bestimmten Zustand. Und bei den Schmerzpatienten gibt es ein paar Prozent, die sich auch über Jahre durchaus noch, sage jetzt mal, rausputzen und sehr präsentabel halten. Auch gerade, dass sie sozial integriert bleiben. Und die haben es durchaus schwierig, die können genau das Phänomen haben, dass man sagt, du siehst ja, dein Gesichtsausdruck ist immer lächelnd, zufrieden und so weiter. Und da muss man einfach klar unterscheiden zwischen dem Schmerz, den der Mensch spürt im Hirn oben, und der sogenannten Schmerzexpressivität. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Also die Art vom Schmerzausdruck entspricht lang nicht in allen Fällen auch wirklich der Intensität vom Schmerz, den man empfindet. Was kann man dagegen machen? Ich würde es andersherum sagen. Ich würde diesen Leuten empfehlen, weiterhin auch integriert bleiben und aktiv am Leben teilnehmen. Und wenn sie das Lachen im Gesicht haben, das Lachen wirklich abhalten.
Dann ist eine Frage noch für unseren Fakir. Herr Wittmer, darf ich schnell auch noch ans Mikrofon bitten. Eine Frau Hofer von Langenthal will wissen, wie man das lernen kann. Eben so die Strategie, die ihr da habt, dass man den Schmerz für einen Moment wie ausschalten kann.
Wie so unser Schmerzexperte vorher gesagt hat, geht das sicher nicht von einem Tag auf den anderen. Bei mir ist es jetzt 22 Jahre gegangen, bis ich es auch so eingehabt habe, dass ich es im Alltag brauchen kann. Also, jetzt akut zum Beispiel, habe ich ein Zahnproblem nach einer Zahnbehandlung, müsste ich eigentlich, irgendein Schmerzmittel nehmen. Und jetzt kann ich es mit meinem Beruf quasi mal fürs Private anwenden. Es geht langsam. Der Körper muss sich daran gewöhnen, das Hirn muss sich daran gewöhnen, dass vielleicht ein Schmerz nicht eben den Alarm auslöst, dass man etwas muss handeln nachher. Es geht über Jahre. Ich weiss nicht, ob es für einen Zivilist, in Anführungszeichen, nicht Fakir sinnvoll ist, sich an Schmerzen zu gewöhnen. Ich denke eher nicht. Bei uns ist es ja mehr eine unterhalterische und eine spielerische Angelegenheit und dort macht es Sinn. Es geht ja nicht, dass ich in jeder Show da hunderte Mal jammere und vor den Leuten wehleidig bin, sondern es geht eben gerade darum, dass die Leute staunen, dass ich die Schmerzen aushalte.
Und eben, das ist eine Sache von 22 Jahren, bis genau, er das hergebracht hat. Dann haben wir eine Frage von der Bernadette Garlen von Zürich. Die ging wieder an Herr Eschbach. Sie hat seit 40 Jahren schon häufig Schmerzen im Oberbauch und sie beobachtet bei sich, dass sie stark auf Wettereinflüsse reagiert. Es sei eine vegetative Dystonie, steht da noch. Das ist irgendein medizinischer Ausdruck. Und sie können also schon im Voraus irgendwelche Wetterkapriolen spüren. Die Schulmedizin können ihr da nicht helfen. Gäbe es da sonst irgendwelche Möglichkeiten?
Also die Wetterfühligkeit, die bricht dann einem eigentlich 90-100% von allen Patienten. Das ist ganz erstaunlich. Früher habe ich immer noch so ein bisschen gelächelt oder gelacht, denke, das ist ja, das ist so ein bisschen das, fast ein bisschen altväterisch, aber zwischenzeitlich, das hätte so jeder Mensch eigentlich fast mit chronischen Schmerzen, dass da etwas muss dahinter sein. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein ganzes als Überbleibsel ist, das die Tiere ja auch haben. Man hat das bei dieser Tsunami-Geschichte gesehen, bei diesen Krokodilen, die auf die Hügel geflüchtet sind, die Druckwellen im Voraus gespürt hat. Ist also möglich, dass der Mensch irgendwo in einem gewissen Hirnanteil noch auf Luftdruck und so weiter reagiert und dass das verkoppelt wird mit der Zeit, mit dem Schmerzempfinden. 40 Jahre chronische Oberbauchbeschwerden. da lässt sich wahrscheinlich keine eindeutige Diagnose mehr machen. Und da, glaube ich, muss man allgemeine Techniken zum Einsatz versuchen zu bringen. Eben gerade Mentaltechniken, Coping, sogenannte Coping-Strategien könnten da unter anderem auch nützlich sein. Entspannungstechniken, Jakobsen-Muskelrelaxation, Atemtechniken in die Richtung.
Also auch da sieht man wieder, eben, wie komplex das Phänomen Schmerz ist. Ich will schnell einen Zwischenstand geben von unserer Umfrage, die wir gemacht haben auf dem Internet, wie es mit der Häufigkeit bei euch von Schmerzen aussieht. Und es sieht also so aus, dass 54% der Leute, die mitgemacht haben, sagen, sie hätten ständig Schmerzen. 31% haben oft, selten haben 14% gesagt und nie 1%. Das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ. Das ist uns klar, das ist eine Momentaufnahme von den Leuten, die jetzt gerade zuhören. Aber gleich, das erstaunt noch, oder? Das jetzt so gesehen?
Ja, es erstaunt ja oder nein. Ich meine, es gibt Studien, die zeigen, dass beispielsweise nach gewissen Operationen, Leistenhernienoperationen, Brustoperationen, wenn man genau nachfragt, nach 2 Jahren bis 80% der Patienten täglich wesentliche Schmerzen haben, aber damit umgehen. Das ist das Coping, sich das akzeptieren als Teil von sich selber. Darum erstaunt es mich jetzt auch nicht, dass so viele Hörer das angehen.
Und ganz viele Hörer haben uns auch Fragen gestellt, Fragen an unsere Gäste hier im Studio. Ich würde vorschlagen, wir machen eine weitere Fragerunde, gerade nach Barclay James Harvest. Das heisst mit dem Treffpunkt zum Thema Schmerz und euren Fragen zu diesem Thema. Wir haben ein Mail bekommen von der Frau Meister von Nidau bei Bern. Sie will wissen, kann eigentlich ein Schmerz auch wandern?
Das müssen wir jetzt ein bisschen genauer wissen, von wo nach wo. Aber es ist natürlich so, dass man das kennt von Leuten mit Weichteilrheuma, dass die heute hier und morgen dort können Schmerzen haben, weil sie einfach zu dem neigen, weil wahrscheinlich auch gewisse Anteile von dem Schmerzfiltersystem, wo müssen verhindern, dass nicht so viele Schmerzsignale ins Hirn gehen, nicht so gut funktionieren wie bei anderen Leuten. Dann weiss man von dem sogenannten Morbus Sudeck, wo ein extremer Schmerzzustand ist, ohne dass man viel sieht, beispielsweise nach einer Handverletzung, dass die Leute plötzlich auf der Gegenseite wie spiegelbildlich genau das gleiche Schmerzproblem können überkommen, sogar auch an den Füssen, ohne dass dort irgendetwas war. Und das hängt einfach da damit zusammen, dass das Zentralnervensystem, das Rückenmark und das Hirn mit der Zeit Verschaltungen machen und Prozesse stattfinden, wo der Schmerzprozess eigentlich abgekoppelt wird und eine Eigendynamik entwickelt.
Ist das so der Phantomschmerz? Ist das etwas Ähnliches?
Der Phantomschmerz ist nach dem heutigen Stand vom Unwissen ein bisschen etwas anderes. Beim Phantomschmerz reagiert der Körper darauf, dass ein gewisser Anteil von der Körperoberfläche, wobei es vor allem Hände und Füße, die auf der Hirnrinde sehr gut abgebildet sind, wenn die fehlen, dann tun die Gegenden in der Grosshirnrinde, die gerade nebendran sind, beispielsweise die Zunge ist repräsentiert gerade neben den Finger, tun quasi über eine Hagie fressen. Und die Verschiebungen in der Abbildung von der Körperoberfläche in der Hirnrinde per se macht offenbar Schmerz.
Also das Hirn merkt, der Körper hat nicht mehr die gleiche Oberfläche, da fehlt etwas, ja. Und das gibt jetzt so ein bisschen, einfach gesagt, genau, nachher den Schmerz.
Ja.
Dann hat uns Margrit Schlattmann angerufen von Basel. Sie hat seit 7 Jahren chronische Schmerzen als Spätfolge von einer Kinderlähmung. Sie hat ein niederdosiertes Morphium, das sie nehmen muss. Und sie hat jetzt gehört, dass man ein Implantat könne sich einpflanzen gegen Schmerzen. Und da sind wir jetzt gerade bei dem Schmerzstimulator, wo die Frau Walker, unsere Schmerzpatientin, die erzählt hat. Wären wir jetzt bei dem? Das wäre das.
Das wäre wahrscheinlich nicht das. Das, was sie meint, ist wahrscheinlich die sogenannte Schmerzpumpe. Weil sie hat niederdosiertes Morphium und das wirkt wahrscheinlich nicht zufriedenstellend, respektive sie hat Nebenwirkungen davon. Und die Schmerzpumpe, dort wird ein Schläuchchen in die Wirbel, also in die Rückenmarksflüssigkeit eingelegt und verbunden mit einer Pumpe, die unter der Haut implantiert wird und das Medikament läuft dann dort ein. Das kommt dann in Frage, wenn Patienten an und für sich auf Morphium gut reagieren, aber man nicht genügend kann steigern kann, weil die Nebenwirkungen zu stark sind. Dann sagt man, okay, wir geben das Medikament in die Rückenmarksflüssigkeit, weil dann müssen wir viel weniger geben, dann gibt es auch wenig Nebenwirkungen. Manchmal funktioniert das nicht. Das andere ist der Neurostimulator von der Frau Walker. Und der kommt zur Anwendung bei Nervenschmerzen. Ganz exquisit. Also, jemand, der ein Ischias hat, der nicht weggeht, oder jemand, der sonst Nervenschmerzen hat, die fast nicht behandelbar sind. Und das ist ein Elektrode, ein kleines Drötchen, das in Wirbelkanalien gelegt werden und den Schmerz quasi übertönen. Das heisst, Schmerzsignal verändern, modulieren, sagt man dem.
Also, man hat dann eigentlich an einem anderen Ort weh? Oder wie geht das?
Nein, man hat das, was man als schmerzhaft empfindet, an und für sich, das Signal wird umgewandelt. Weil an der Stelle, wo der Schmerz ist, gibt der Impulsgenerator gibt einen Impuls ab, wo man dort wie ein Kribbeln spürt. Beispielsweise jemand, der Ischias hat am Bein, tut man das so einlegen, das Trötchen, dass in der Schmerzgegend am Bein nachher ein Kribbeln gespürt wird, anstatt der Schmerz.
Aber wieso macht man das denn nicht immer?
Das macht man nur in ganz seltenen Fällen, weil das macht man nur in den Fällen, wo auf alle anderen Therapien, die man sonst zur Verfügung hat, nicht ansprechen oder nicht genügend ansprechen und sich die Funktion des Patienten immer mehr verschlechtert. Also das ist nicht etwas, wo man nach Tagen oder Wochen, sondern vielleicht Monaten, im Allgemeinen Jahren sich überlegt, weil es ist doch auch ein Eingriff. Es sind 2 kleine operative Eingriffe und das Implantat selber ist auch relativ teuer. Darum kommt das nur dann in Frage, wenn alles andere wirklich ausgeschöpft ist.
Also etwas, was selten bei euch auch praktiziert wird?
Das ist ein kleiner Prozentsatz von unseren Patienten, die letztendlich sich qualifizieren für das.
Und bei euch wirkt das, Frau Walker?
Ja, wirkt sehr gut.
Danke. Also hat euch das Leben verändert? Das
also der Hauptschmerz, der sehr beherrschend war, der ist weg.
Ich danke euch herzlich für die Beantwortung von diesen Fragen. Ich danke euch, Hörerinnen und Hörer, die uns die Fragen geschickt haben. Schmerz, wir haben es jetzt hier immer wieder gehört, ist etwas Negatives, etwas, ja, das wehtut, etwas, das man nicht will im Leben haben. Schmerz kann aber auch positiv sein, beziehungsweise aus dem Schmerz kann etwas Positives wachsen. Leben zum Beispiel. Unser Leben fährt immer mit dem Schmerz von der Mutter an. Wir reden über einen Geburtsschmerz mit einer Hebamme in wenigen Augenblicken. Mit dem Treffpunkt. Am Anfang des Lebens ist der Schmerz. Der Schmerz von unserer Mutter, der Geburtsschmerz. Das ist ein besonderer Schmerz, ein überwältigender Schmerz, aber eben ein Schmerz, der sich lohnt. Ich begrüsse jetzt bei mir die Hebamme, die Michaela Moser. Guten Morgen, Frau Moser.
Morgen miteinander.
Sie hat schon rund 200 Kinder auf die Welt geholt. Sie ist Hebamme im Spital Zimmerberg, Sorgen und freischaffend. Frau Moser, kann man den Schmerz, den eine Frau bei der Geburt erlebt, kann man den beschreiben?
Es ist sehr schwierig, den Schmerz wirklich zu beschreiben. Jemand, die das zweite oder das dritte Kind bekommt, die kennen das häufig, spätestens wenn die Geburt anfängt oder so in Endspurt geht. Das Einzige, was sicher ein bisschen daran ankommt, ist der Menschschmerz. Es gibt Frauen, die haben relativ starke Menschschmerzen. Und die das nicht so haben, es ist einfach wirklich ein langsamer Start im Unterbauch von einem Zusammenziehen, der immer stärker wird.
Und dann überwältigen die Frauen?
Wir Hebammen sind natürlich wirklich bestrebt daran, da, wenn sie kommen, vor allem wenn sie sich auch melden, mal schon an Anfang eine angenehme Atmosphäre in den Raum zu stellen oder auch am Telefon schon herzustellen, mit ihnen Vertrauen zu geben, sie zu beruhigen, sie einfach auch dort drinnen zu begleiten, dass das eben nicht einfach nur überwältigend wird und auch ein schlechtes Erlebnis wird, sondern es ist wirklich etwas, wo der einzige Schmerz, was es eigentlich gibt, wo positiv ein positives Ende mit sich bringt, dass man nämlich noch ein Kind oder vielleicht auch zwei in die Arme nehmen darf.
Wie macht ihr denn, wie schafft ihr so eine Atmosphäre?
Ich bin immer froh, wenn die Frauen entweder ihren Mann mitbringen, der der Partner ist, den sie am besten kennt, oder einfach ein Partner selber. Es kann aber auch eine andere Vertrauensperson sein, sei es eine Mutter, eine gute Freundin, die ihnen einfach zur Seite steht, jemand, den sie ganz gut kennt. Und was auch wichtig ist und gut ist, dass heute auf ganz vielen Orten so ist, dass wir Vorgespräche führen mit den Frauen. Also, dass sie 4 bis 6 Wochen vor der Geburt schon mal in das Spital oder in die Geburtsklinik oder ins Geburtshaus oder mit den Hebammen vielleicht auch schon in der Schwangerschaft Kontakt haben, wo mit ihnen wird gebären. So einfach die Vertrauensbasis schon mal zu schaffen, das gibt ganz viel Entspannung.
Also, Entspannung eben etwas, was wahrscheinlich wichtig ist, dass man sich während der Geburt auch immer wieder entspannen kann. Gibt es während der Geburt auch noch Mittel, die ihr anwendet?
Ja, was wir häufig brauchen, ist mal sicher so am Anfang, ist einfach mal, dass die Frauen in die Badewanne gehen können. Wir haben heute wirklich fast in jeder Gebärklinik einfach auch Badewanne, fast in jedem Gebärsaal, wo sie mal können ein Entspannungsbad nehmen, vielleicht mal eine Stunde, zwei dort drinnen sein. Dann weitere Methoden sind sicher Massagen, wo wir auch den Männern zeigen. Gerade am Rücken gibt es so die Michaelis-Rauten, wo wir die Männer instruieren mit auch Geburtsöl, wo eine Entspannung bringt. Mit Wickel schaffen wir. Wir haben auch Möglichkeit, auch sonst Medikamente einzusetzen und vor allem auch das Schnaufen. Also mit ihnen schon, wenn die Wehen anfangen, wenn sie nicht mehr einfach weiter schwätzen können, wenn der Schmerz kommt, mit ihnen anfangen schnaufen.
Und schön in die Wehen reinschnaufen.
Genau.
Wir haben noch ein Mail bekommen und da geht es ein bisschen um die Thematik, dass eben Frauen nicht alle gleich den Schmerz erleben, beziehungsweise den Schmerz ausdrücken. Uns hat Monika Buchegger geschrieben, sie hat hier lange in Gebärsaal gearbeitet, also hat viele Geburten mitbekommen und hat festgestellt, dass vor allem Frauen aus dem Süden, zum Beispiel Italien, bei der Geburt viel mehr Schmerzen haben als andere. Erlebt ihr das auch?
Ja, das erlebe ich sehr oft, wenn ich Frauen vor allem von südlichen Ländern habe und betreue. Ich bin vorher, bevor ich Hebamme wurde, bin noch Krankenschwester gewesen und kenne das von dort her auch sehr gut. Und das hat sicher einfach auch einen kulturellen Anteil. Die Leute, die schwätzen viel mehr. Es ist viel lauter in Italien wie in der Schweiz, wenn man in der Ferien ist. Also es ist einfach mehr Leben da. Aber ich erlebe das nicht schlecht in dem Sinne. Es ist zwar lauter bei einer Geburt, bei einer südländischen Frau, aber häufig geht es dann wie auch schneller. Manchmal geht es wirklich einfach schneller vor. Es muss nicht so sein, aber es ist einfach nochmal ganz etwas anderes.
Wir haben ja Herr Konen schon gehört in unserer Sendung, der das so bestätigt, der Medizinhistoriker, der sagt, dass eben Kultur eine grosse Rolle spielt, je nachdem, wie man den Schmerz bewältigt, wie man ihn ausdrückt. Ich habe selber auch schon 2-mal geboren und ich habe mich nach der ersten Geburt auf die Geburt vom 2. gefreut. Ich dachte, wieder eine Geburt, das ist etwas Schönes. Und mein Mann hat gesagt, bist sicher freust dich, also er hat die Schmerzen noch viel präsenter gehabt als ich. Also man vergisst das irgendwie. Warum ist das so?
Das hat so mit den Endorphinausschüttungen zu tun, die stattfinden, wenn gerade die Geburt natürlich anfängt, wo der Frau wirklich helfen tun, über die Geburtsschmerzen hinwegzukommen. Eben, es muss dann schon eine Entspannung noch dazu ankommen, weil eine Angst schüttet ganz andere Hormone aus, die alles auch so ein bisschen zusammenziehen, die Verspannungen macht, wo wir einfach immer wieder wirklich versuchen, als Hebamme da entgegenzuwirken.
Und die Hormone helfen ihm nachher auch, das zu vergessen, ein bisschen?
Helfen, das wirklich zu vergessen, helfen auch in der ganzen Stillzeit nachher, dass die Frauen das ganz gut, und auch ein bisschen können geniessen, dass sie eben nicht so viel wahrnehmen von rundherum. Und es ist gerade sogar so weit, dass die Frauen eben für ein zweites Kind sich zum Beispiel auch immer mal wieder wirklich freuen drauf, was auch schön ist für uns, wenn dann der Moment da ist, dass er wieder präsent ist, beim zweiten Kind, bei der Geburt, und nachher einfach wirklich so ein Highlight darf sein.
Und wann holt ihr das nächste Kind auf die Welt?
Heute am Nachmittagabend.
Drücke ich den Daumen, hoffe, dass alles gut geht. Merci vielmals,
danke.
Michaela Moser, Hebamme, herzlichen Dank. Der Schmerz, ein mächtiges Ereignis, eins, das uns manchmal die Sprache fehlt, das Wort fehlt, um es zu beschreiben. Wir haben hier im Treffpunkt der letzten 2 Stunden probiert, dem Schmerz ein bisschen ins Gesicht zu geben. Ich gebe nochmal unsere Internetseite. Wir haben dort eine Linksammlung zusammengestellt unter drs1.ch, wenn ihr noch weitere Informationen zu diesem Thema braucht. drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.